Kellner wieder Ober. Der Talk. Garantiert ohne Zusatzstoffe. Und hier ist Carola Kellner.
Sie sind ein Dreamteam, auf und neben der Bühne. Wer die beiden jemals zusammen erlebt hat, wird dies bestätigen. Wenn man zurückblickt auf ihr Wirken und Schaffen in den letzten Jahrzehnten, dann staunt man über ihre Wandelbarkeit, Kreativität und Ausdauer. Gekürt wurde völlig verdient, wenngleich auch meiner Meinung nach längst überfällig dieses Engagement mit dem Kulturpreis 2020 des Landkreises Rosenheim. Ich freue mich sehr, dass ihr heute bei mir bei Hilltown Records Platz genommen habt, die Theatermacher Jörg Herwig und Konstanze Baroschke-Herwig. Schön, dass ihr da seid, ihr beiden.
Danke, schön, dass wir da sein dürfen.
Hallo.
Ich möchte mich euch heute sowohl über eure Tätigkeiten, euer Leben als Kulturschaffende und auch über eure Beziehung zueinander sprechen. Ihr habt ja beide viele Jahre Kultur und Theater hier in der Gegend geprägt. Du, Jörg, bist seit 36 Jahren, das ist ja eine unfassbare Zahl eigentlich, gell? Als professioneller Theaterleiter, Regisseur, Autor und Schauspieler in Raum Wasserburg, dem Landkreis und weit darüber hinaus präsent. Viele eurer Stücke schreibst du selber und konzipierst zudem historisch-biografische Lesungen oder Kabarettprogramme. Eigentlich kann man so sagen, du kannst so ziemlich alles sein, was gutes Theater braucht, um zu gelingen. Und du, Konstanze, hast als Schauspielerin an diversen Häusern, unter anderem am Burgtheater in Wien, brilliert. Aber dann auch noch vieles anderes beruflich außerhalb der Schauspielerei erlebt und gestaltet. Darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Aber als erstes Mal möchte ich gern von euch wissen, warum eigentlich Theater? Wo kommt denn diese Leidenschaft bei euch her? Oder wann hat die begonnen?
Bitte, Konstanze.
Bei mir hat es ganz früh begonnen. Ich habe einen Religionslehrer in der Schule gehabt, Horst Oberländer, der ursprünglich auch Schauspieler und Regisseur war. Und damals dann eben noch Religion, also auf Religion Lehramt studiert hat, weil er und seine Frau Kinder bekommen haben. Und der hat in der Schule im Karo damals die Theatergruppe geleitet. Und wir haben ein Weihnachtsspiel gemacht. Und ich musste ein besoffenes Kind spielen.
Ach.
Und das habe ich nie, also das war für mich so das erste Erlebnis. Ich stand auf der Bühne und ich war so perplex, weil unten im Saal haben sich die Leute gebogen vor Lachen. Es war ein Weihnachtsspiel und es war für mich so ein Effekt, wow, geil, ja, will ich haben. Und von da an ging es los, dass ich sagte, ich will unbedingt in die Theatergruppe. Ich bin ihm so lange auf die Nerven gegangen, bis er mich dann reingenommen hat. Ich war noch zu jung, durfte dann mit 14 rein. Und dann ging es weiter und von da ab war das für mich vollkommen klar, dass ich Schauspielerin werden will.
Was hat die Faszination ausgemacht? Das eine ist die Reaktion des Publikums und was war das andere, was dich daran so fasziniert hat?
Es klingt immer komisch, wenn ich das sage. Also für mich selber klingt es auch komisch, aber für mich war das etwas, was ein Moment, der nur mir gehört hat. Und diese Auseinandersetzung mit anderen Personen, dieses, ja, das auch etwas von sich geben auf der Bühne. Ich sage immer, Theater ist für mich, hat ganz viel mit Berührung zu tun. Also für mich ist immer so Ziel, dass die Menschen, ob du sie jetzt zum Lachen, zum Weinen oder was auch immer bringst, berührst. Und ich denke, das war so ein Moment für mich, wo ich dachte, wow, ja, also das hat mich so in meinem tiefsten inneren Sein hat mich das gepackt.
Und bis heute nicht mehr losgelassen.
Das ist richtig, aber nicht mehr in dieser Vollkonsequenz, dass ich jetzt sage, ich muss das beruflich machen. Mhm. Also ausschließlich beruflich. Weil der Beruf des Schauspielers einfach mittlerweile sehr schwer ist. Also wir haben ja damals, war es ganz einfach, ein Engagement nach dem Studium zu kriegen. Du warst sofort im Engagement. Heute müssen die kämpfen, dass sie einen Job kriegen.
Das ist ganz witzig. Wir haben wieder eine Gemeinsamkeit und einen Unterschied. Ich kenne ja oder kannte Horst Oberländer auch sehr gut. und habe im alten Theater Markt unter seiner Regie gespielt, Endstolz und Sehnsucht. Mhm. Allerdings war ich da schon in den 20ern. Meine Erfahrung mit Theater war marginal. Also ich komme aus einer Familie, aus einer bäuerlichen Familie. Da war Theater gehen überhaupt nicht, das gab's nicht. Ich bin zum ersten Mal ins Theater gekommen, das war in der Schulzeit. Selbst da hat es mich noch nicht gepackt. Ich wollte immer Filme machen. Ich wollte Filmemacher werden. Ich Regisseur. Ich habe mich bei den Filmhochschulen beworben. Mit meinem Freund haben wir damals mit Super 8 Filme gedreht, die auch gezeigt. Das war so eine Art Auftreten vor dem Publikum. Und das hat dann nicht geklappt. Ich wurde nicht genommen an der Filmhochschule. Und selbst dann bin ich noch nicht zum Theater. Meine damalige Freundin hat in Rosenheim in einer Gruppe gespielt und da ist kurz vor der Premiere jemand ausgefallen und ich werde es nie vergessen, ich war daheim schon im Bett, habe mit unseren Katzen geschmust und plötzlich geht die Tür auf und sie springt aufs Bett und haut mir so einen Akt um die Ohren und sagt, du musst jetzt Theater spielen. Sonst haben wir keine Premiere. Und das war mein Zugang zum Theater. Und das habe ich dann aber sofort dann auch gepackt. Also mich interessieren immer neue Sachen, alle möglichen Formen der Darbietungen haben mich schon interessiert, aber Theater, das war eine späte Liebe, die jetzt allerdings auch schon sehr, sehr lange, seit ja, fast 40 Jahren anhält.
Wie war das dann? Hast du das ihr zuliebe gemacht? Oder war das wirklich dann so, dass du gemerkt hast, so war da stupst mich jetzt das Schicksal wohin, wo ich also eigentlich vielleicht von alleine gar nicht draufgekommen war?
Ich bin ein Mensch, der meistens immer hinten nach erst das Denken anfängt. Also ich mache einfach Sachen und überlege gar nicht, warum mir das jetzt passiert. Ich improvisiere ja auch sehr gerne und ich bin dann hingefahren zu der Probe. Ich war schon mal bei einer Probe dabei, muss ich sagen, habe ich sie angeguckt. Selbst da hat es mich noch nicht gepackt gehabt. Das war übrigens ein bayerisches Stück. Marinus Brandt hieß der Regisseur, eine Legende in der Rosenheimer Szene, die ja auch selber Stücke geschrieben hat, sehr sozialkritisch, also es war nicht so das übliche Volkstheater. Und dann war die Herausforderung, ich muss spielen. Und ich glaube immer, Theater macht man nie für jemanden anderen. Funktioniert gar nicht. Man muss selber, da gehört schon Egoismus auch dazu. Man will sich darstellen, man will da was machen, man will da was beweisen, sich, den anderen, das gehört ja alles dazu. Und dann kommt natürlich im Team entsteht was. Und das ist die Faszination vom Theater, dass ja immer mit mehreren Leuten irgendwas auf ein Ziel hingearbeitet wird. Natürlich das Kribbeln live vor Publikum, das finde ich unglaublich spannend. Es gibt keine Regel, dass das funktioniert. Es kann immer was passieren. Also das ist so eine Melange aus diesen ganzen Dingen. Ich habe dann aber auch gemerkt, Theater ist technisch etwas einfacher als Film. Es war ja damals eine ganz andere Zeit. Heute ist ja durch die Entwicklung der Technik kann man ja sehr viel leichter Filme machen. Damals war das ja unglaublich aufwendig. Und das hat mir dann Spaß gemacht. Man konnte sofort loslegen.
Kann eurer Meinung nach Theater der Gesellschaft eine Orientierung geben?
Bitte, das ist ein großes Wort.
Ja, das ist eine ganz, ganz schwierige Frage.
Ich sage ja. Und das, um gar nicht lang zu überlegen. Aber ich sage ja nicht aus einer Hochhebung des Theaters heraus. Ich glaube, dass alles, was wir gemeinsam machen, Dinge, mit denen wir uns beschäftigen, außerhalb des Alltags, Dinge, die auch ja immer einen Spiegelcharakter haben, grundsätzlich Orientierung bringen. Denn die Leute, die drin sitzen und sich das anschauen, können ja sich dem nicht entziehen. Sie müssen ja dann irgendwie Stellung beziehen, auch wenn sie sagen, das ist war nichts. Aber dadurch haben sie ja auch schon Stellung bezogen. Und darum finde ich schon, ist es eine Orientierung. Aber da gehören ganz, ganz viele Sachen dazu. Das ist auch eine Gefahr, die ich sehe, dass wir diese Dinge verlieren oder verlieren könnten, die eben Orientierung bieten. Orientierung ist eine wichtige Sache.
Ja, ich glaube, ich tue mich ein bisschen schwer mit dem Wort Orientierung, weil ich damit nicht so viel anfangen kann. Moralische Bildung, sagte man mal, dass Theater Zeitgeist widerspiegelt, dass Theater Gedanken, Konstrukte, Emotionen aufnimmt. Und da sind wir wieder bei dem Thema Berührung. Du kannst Menschen intellektuell, du kannst Menschen seelisch, du kannst Menschen auf ganz vielen Ebenen berühren und auch auffordern, und ich meine dann nicht Theater als Lehranstalt, das finde ich immer ganz schwierig, auffordern, selber Stellung zu beziehen. Und ich glaube schon, dass Theater da eine Aufgabe hat und auch eine Möglichkeit bietet.
Also auch im Sinne von Fragen stellen und nicht Fragen beantworten, oder?
Ja.
So ein Stück weit.
Absolut, ja.
Ich finde es sogar wichtig, was du gerade gesagt hast, Fragen stellen. Für mich ist das Orientierung, ich sage mal, die Frage, wie definiert man sowas? Denn Theater ist meistens dann eher langweilig, wenn die Fragen alle gleich beantwortet werden. Dann wird es eben zum Lehrstück. Das gab es ja in den 70er Jahren. Hochhut war so Paradebeispiel dafür, wo alles dann wirklich genau erklärt wurde. Und das ist dann langweilig. Ne? Die Zuschauer sind da schon aktiv dabei beim Theater. Theater funktioniert nur mit aktiven Zuschauern. Die müssen Stellung beziehen, sie müssen sich darauf einlassen oder auch sagen, nee, das gefällt mir nicht, aber außer sie schlafen ein, das passiert auch. Sie müssen dabei sein.
Ist es das, was sonst vielleicht keine andere Kunstform in der Form bietet? Ist es das Alleinstellungsmerkmal von Theater?
Nein, ich glaube nicht, dass es ein Alleinstellungsmerkmal ist. Man kann sich ja in vielen Formen der Kunst, ob es jetzt bildende Kunst ist, ob es Musik ist, was auch immer es ist, mit Themen auseinandersetzen. Der Unterschied ist also Musik zum Beispiel geht direkt ins Herz. Ja, also das gibt es ja auch eine Studie dazu, da hast du innerhalb von Sekunden hast du die Menschen bei dir. Und Sprache ist nochmal was anderes und Sprache fordert nochmal auf einer anderen Ebene heraus, sich auseinanderzusetzen. Wenn du ein Bild hast, dann bist du wieder auf einer anderen emotionalen Ebene angesprochen, oder?
Ja, ich kann das sofort unterschreiben, was du sagst. Ich finde schon, es gibt ein Alleinstellungsmerkmal vom Theater. Man muss sich nur lösen vom Begriff Theater. Da hat man sofort ein Bild von einem Saal, einer festen Bühne. Was ist Theater? Wenn ich jetzt einen Flashmob draußen mache, ist es auch Theater. Wenn ich auf der Straße irgendetwas mache, und ich habe einiges auch an Straßentheater gemacht oder Straßenkunst. Straßenkunst ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen. Auch das ist Theater. Also wenn man das alles begreift als Theater, dann gibt es allein ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist im Moment mit Leuten live in einen Kontakt treten, eine Interaktion machen, die ja auch immer spannend wird. Selbst wenn ich kein Impro-Theater mache, ist ja die Reaktion des Publikums ganz, ganz entscheidend. Das wissen die Zuschauer oft gar nicht, wird vielleicht auch gut sein. Aufgrund ihrer Reaktionen verändere ich mein Spiel. Also es gibt immer Interaktion. Theater ohne Interaktion funktioniert gar nicht, existiert nicht. Also wenn man Theater in dieser ganz großen Breite so aufstellt, dann sage ich schon, ist das ein Alleinstellungsmerkmal.
Ist es so, dass ihr euch bei dem, was ihr so transportieren wollt, also sei es jetzt das Ziel zu unterhalten, Denkanstöße zu geben, Perspektiven zu eröffnen, du hast jetzt immer mal wieder gesagt, Menschen zu berühren, auf welche Art und Weise auch immer. Jörg, das vorher gesagt, ein Spiegel vorhalten, Spiegel der Gesellschaft auch zu sein. Seid ihr euch da als Paar und Kollegen auch immer einig oder gibt es da auch unterschiedliche Schwerpunkte, die ihr seht?
Ich habe heute gesagt, Konstanze, du antwortest immer als Erstes.
Ich glaube, dass wir in vielen Punkten uns da sehr einig sind. Bei mir ist, glaube ich, eher noch, ich habe jetzt heute Abend die Heine-Lesung. Ich habe schon einen großen Hang zu den Alten. Ja, also ich habe einen großen Hang zu Sprache. Sprache und oder auch meine Zusammenarbeit mit der Susi Weiß ist ja auch nochmal so eine andere Ebene, Theater zu machen. Aber im Großen und Ganzen ziehen wir mit unseren Projekten schon immer sehr an einem Strang.
Wir ziehen an einem Strang, nur wir setzen uns damit auseinander. Das fällt uns bloß gar nicht mehr auf, weil das sich so eingeschliffen hat in der Arbeit. Wir kommen aus verschiedenen Entwicklungen raus, das kann man auch gar nicht abstreiten. Bei dir war es halt die klassische Theaterausbildung, die ich ja so nie durchlaufen habe. Ich bin ja in allem, was ich in meinem Leben getan habe, immer Quereinsteiger gewesen. Um das Wort quer, was heute so in eine Richtung leider verhunzt wird, mal herzunehmen. Und aus dieser Erfahrung raus, die so unterschiedlich ist, diskutieren wir sehr viel. Mhm. Nur wir haben das ja irgendwie geschafft, dass das keine Auseinandersetzung ist, sondern ein Miteinanderreden. Ich merke in vielen Details, alleine wenn wir uns überlegen, wie wir ein Stück auf die Bühne bringen, also schauspielerisch das Ganze lösen, dass wir da Unterschiede haben. Und das finde ich aber auch sehr, sehr befruchtend, ja, weil wir uns da gegenseitig, wie soll ich sagen, wie kleine Regisseure ein bisschen Tipps geben. Das ist auch wichtig. Du brauchst ja auch das Feedback. Mhm. Also ein Schauspieler, der kein Feedback annimmt, keine Ratschläge, auch Kritik sich anhört, ja, der macht für mich einen Fehler. Das mache ich mir nicht schön, das ist klar. Keiner hört gerne was Negatives, auch das war jetzt nicht so überzeugend, aber es ist wichtig.
Ja. Neben dem, was ihr so künstlerisch wirkt und schafft, als zwei sehr eigenständige Persönlichkeiten, die ihr ja seid, finde ich ja, Gossip lässt grüßen, also eure Geschichte miteinander ja auch sehr spannend. Das darf man jetzt einfach auch mal so sagen, weil sie auch sehr spannend ist. Weil wenn man mal so zurückblickt, als ihr euch kennengelernt habt, was du, Constanze, ja erst 15, glaube ich, 15 oder 16, als ihr euch so das erste Mal begegnet seid. Du hast damals, glaube ich, bei einer Inszenierung vom Toni Müller auf der Bühne gestanden. Wie war denn diese erste Kontakt oder das sich sehen oder begegnen?
Jetzt, glaube ich, muss ich anfangen, denn die erste Begegnung war sehr einseitig. Constanze wusste das ja nicht, dass ich unten im Saal sitze. Ich weiß es noch auf der Bühne der Rosenheimer Stadthalle, das war ein Moroschek-Stück, glaube ich, gell?
Moroschek, ja.
Moroschek. Und
Toni Müller.
Toni Müller war natürlich damals ein Begriff. Ich habe beim Toni Müller ja auch zweimal gespielt, fand es immer spannend, was der hier mit den jungen Leuten gemacht hat. Hat mir auch sehr viel gebracht, muss ich sagen. Also jeder, mit dem ich zusammengearbeitet habe, hat mir irgendwas gebracht. Die Auseinandersetzung mit Klassikern. Und ich habe mir natürlich seine Stücke immer angeschaut. Und ich kannte da dieses junge Ding da auf der Bühne nicht. Und da gab es eine Szene, die hat mich so richtig geschmissen. Da lag sie unterm Tisch und hat weitergesprochen. Und sie hat mit ihren Unterschenkeln gespielt. Also sie lag auf dem Bauch und hat hinten die Unterschenkel aufgestellt und hatte so ein weißes Kleid an. Und ich fand das aufregend. Also ich habe mich da wirklich gedacht, wow, ist das eine Frau. Ich konnte da nicht beurteilen, ist 15, 16, dass sie sehr jung ist, das war klar, aber sie hätte auch 18 sein können. Also mir war das nicht klar. Ich habe mich da, glaube ich, verliebt in sie. Nur, wir haben uns dann ja, es hat ja gedauert, bis wir uns getroffen haben.
Ja.
Ich wollte dann eine Inszenierung machen. Jetzt kommt wirklich eine Anekdote und unser Leben besteht aus Anekdoten. Die Leute sagen mir, komm, das habt ihr jetzt erfunden. Sage ich, nein, so ist es
gewesen. Deswegen finde ich so spannend.
Ich wollte dann im Theater Markt eine Inszenierung machen, Gefährliche Liebschaften, und suchte die Hauptrolle und habe natürlich an dieses junge Mädel, was ich vor kurzem gesehen hatte, gedacht. Habe dann nachgelesen im Programm A. Baruschke. Gucken wir mal hier, das ist ja noch Klassik, es hat ja kein Internet gegeben. Gucken wir mal im Telefonbuch nach. Ah, da gibt's eine Jutta Paruschke, vielleicht ist die verwandt. Und ich rufe die an, es war natürlich die Mutter von der Constanze. Und ich stelle mir da vor, bin der Jörg Herwig und ich möchte da Regie führen und mache ein Theater am Markt. Und die Frau Paruschke hat dann nur gesagt, meine Tochter spielt bei Toni Müller und hat aufgelegt. Und dann habe ich mir gedacht, ja, sag mal, wo bin ich denn da reingeraten? Okay, das war dann, das Thema war gegessen. Ich habe ja die Jutta viel später dann kennengelernt und mich mit ihr ausgezeichnet verstanden. Also ich habe die geliebt, die Mutter von der Constanze, die ja leider dann auch gestorben ist. Aber das waren so unsere ersten Annäherungen, um das mal so zu sagen. Ja.
Zweifelnde Versuche.
Ja, ich bin dann schon, ich habe jetzt nie unter so einer Situation gelitten, weil ich immer weitergemacht habe, dachte mir, das sind komische Leute, und dann halt nicht. Aber es hat noch gedauert, bis wir uns gesehen haben.
Ja, jetzt musste ich echt Tränen lachen. Ja, ja. Das ist echt eine schöne Geschichte. Ja, wir sind uns dann beim Gerry. Beim Gerry Mirbit, damals ja. in Wasserburg, damals noch im Greinbräu begegnet.
Im alten Bell Aqua, genau.
Ja, im alten Bell Aqua. Und da hat er den Sommernachtstraum gemacht.
Ganz genau.
Also legendäre Inszenierung mit einem unglaublichen Bühnenbild und einem tollen Ensemble. Marinus Brandt damals noch.
Der war auch dabei, ja.
Als Puck mit dabei. Und und wir beide hatten das Vergnügen, Helena und Demetrius zu spielen.
Genau. Also ein Liebespaar.
Mhm. Aber so ein Vögelchen hat mir ja gezwitschert, dass das nicht so ganz harmonisch war erstmal.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, jetzt sage ich meine Einschätzung, du sagst dann deine Einschätzung. Ich fand sie unglaublich zickig. Und mit ihrem damaligen Freund habe ich mich sofort verstanden, Jochen Stephan, weil der war Fußballfan, so wie ich auch, hat Fußball gespielt, so wie ich auch. Er war Dortmunder Fan, ich bin ja Blauer, 60er. Und mit dem hatte ich sofort Kontakt. Und sie war ein bisschen merkwürdig, ja. Jetzt kommst du dran, weil du hast mich auch merkwürdig empfunden.
Ja. Ich fand dich blöd.
Ja, genau.
Ich fand den richtig blöd. Also eine ganze Zeit lang. Wir haben uns dann im Laufe der Inszenierung, weil das war damals, das klingt immer so komisch, wenn man das sagt, aber das war eine eingeschworene Gemeinde da draußen. Wir haben nächtelang Bühnenbild gebaut. Wir haben Partys zusammen gefeiert. Wir haben irrsinnig viel Arbeit und Liebe da in diese Inszenierung mit reingesteckt.
Ja, ich möchte sagen, der Geremirbit, der leider letztes Jahr auch gestorben ist, der kam ja aus der Toni-Müller-Schule, war ja die rechte Hand von Toni Müller und hat sie dann getrennt. Und ich habe das damals mitbekommen, weil ich bei der ersten Inszenierung von Geri noch in Rosenheim oder die zweite, genauer gesagt, mitgespielt habe. Und er hatte eine unglaubliche Fähigkeit, der Geri Mirbit, eben die Leute zusammenzubringen und aufgrund seiner Art sie einem Wahnsinn zu unterwerfen. Das würde heute nicht mehr funktionieren. Da muss man wirklich sagen, die Zeit ist vorbei. Wenn wir sagen Bühnenbild bauen, das war die Silvia Hatzel aus Wasserburg stammend, die war ja an der Oper in Brüssel Bühnenbildnerin. Und die hatte sich eingebildet, diesen Greinbräu, der muss komplett mit Zeitungen tapeziert werden. Der Boden, die Wände, alle Stühle, auch die Zuschauerstühle, alles auf der Bühne musste mit Zeitung tapeziert werden.
Irre.
Und wir waren das ganze Ensemble am Tapezieren. Ich erinnere mich an das legendäre Silvester, da haben wir tapeziert. Jeder hat was mitgebracht und irgendwann haben wir gesagt, so, jetzt feiern wir Silvester. Und das war unglaublich toll. Und auch eine nette Anekdote um den Geri Mirbit, der unsere Wege ja immer wieder gekreuzt hat, mal ein bisschen zu ehren auch. Der Geri musste dann immer in der Garderobe hinten ein Schaffi mit Wasser füllen, um vorne die Gläser abzuspülen. Und der Geri war da manchmal, wenn es um so praktische Sachen geht, ja, etwas ungeschickt. Auf jeden Fall, er stolpert und die ganze Wanne kippt um. Und wir mussten aber spielen und das war eine Schlitterpartie, weil man konnte da nicht mal normal gehen. Und wir Liebhaber, wir mussten hier die ganze Zeit rumlaufen. Also dein Freund Jochen, dann meine Partnerin war die Eva. Mhm. Ja. Und jetzt mussten wir mit Tempo immer zur Garderobe, jetzt mussten wir rechtzeitig abbremsen, weil die letzten Meter sind wir ja bloß noch gerutscht, wir sind dann hingefallen, es war Slapstick pur. Also Laurel und Hardy hätten viel Spaß dabei gehabt. Mhm. Und diese Szene werde ich nie vergessen. War schon einmalige Zeit.
Ja, war eine schöne Zeit, ja.
Und so sind wir dann uns näher gekommen.
Das hat gedauert bis zur nächsten Inszenierung.
Richtig.
Wann hat es dann richtig gefunkt eigentlich so?
Bei der nächsten Inszenierung.
Beim Menschenfeind.
Molière, ja.
Und da haben wir es beide nicht, da mussten wir ein Liebespaar
wie du
spielen.
Schon mal, ja.
Und wir haben es nicht auf die Reihe gekriegt.
Genau.
Und dann hat man uns verdonnert, miteinander zu reden. Ja.
Tja, das sieht man, was dabei rausgekommen ist.
Ja. Und dann hat es aber, also wirklich, wir mussten das erste Mal ohne andere Leute reden. Das Theater ist ja auch immer so verrückt. Du machst eine Liebesszene und auch bei Proben sind ja viele drumherum. Also das ist ja
nicht so romantisch, wie man
immer also romantisch sagt. Ist es in dem Moment gar nicht. Es ist alles sehr, sehr technisch. Man macht natürlich immer auf dicke Max, aber das ist ja, dem ist ja nicht so. Und dann mussten wir alleine reden und dann hat es richtig geschäbert und dann ging es aber ab.
Dann
hatten wir eine wilde Zeit. Das war so, ich weiß gar nicht, es muss ja jugendfrei bleiben, glaube ich, oder?
Ja, das war echt eine wilde, tolle Zeit.
Ja, unglaublich. Ja, wir waren ja noch jung.
Lass das jetzt mal erstmal so stehen und den Menschen da draußen und mir selbst auch so ein bisschen Bilder im Kopf. So.
Genau.
Ja, man darf das schon erzählen, ich hatte einen kleinen Fiat Panda. Und die Leute haben sich immer gewundert in der Früh, wenn ich, da konnte man am Ludwigsplatz noch parken, warum die Scheiben so beschlagen sind.
Ja, wir hatten keine Möglichkeit, irgendwo hinzugehen, ja, weil wir waren beide liiert.
Ja.
Das war am Anfang
tatsächlich
so
eine wilde Zeit.
Das war eine wilde Zeit. Ja.
Und dann haben wir ja einen Amadeus gemacht.
Eine der tollsten Erfolge.
Ja.
Da war damals noch der Kulturreferent Weigel in Rosenheim, der immer gesagt hat, es funktioniert nicht, weil ich hatte da sehr viel Geld in die Hand genommen. Das war noch eine Zeit, da konnte ich mir das erlauben. Ich habe ja nebenbei noch gearbeitet, einfach was in den Sand zu setzen. Heute muss ich, oder seit vielen Jahren muss ich davon leben. Also ich muss das professionell auch zum Broterwerb machen. Damals war mir das vollkommen wurscht. Wir hatten den ganzen alten Kolpingsaal ja umgestaltet mit Künstlern aus Rosenheim. Unglaublicher Aufwand. Und dann war es aber der Erfolg, hat mir auch damals unserem Theater einen Preis eingebracht. Ich weiß gar nicht mehr, was das genau war. Und du hast ja die Konstanze gespielt.
Genau.
Ja, toll.
Wir haben uns aber damals für die Inszenierung schon ein Backup beim damaligen Oberbürgermeister, beim Stöcker, geholt.
Ja, das war durch deinen Kontakt.
Die Inszenierung war sehr teuer.
Ja, die hat damals, das weiß ich noch, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, 50.000 Mark, also heute 25.000 Euro. Das war damals sehr, sehr viel Geld, hat das gekostet. Und wir sind mit plus minus null tatsächlich rausgegangen, mit den ganzen Unterstützungen. Heute, wenn ich daran zurückdenke,
mutig.
Ja, man hat damals nicht groß darüber nachgedacht, du bist das Risiko eingegangen. Wir wollten das und dann haben wir es gemacht. Und ja, das war ein toller Erfolg.
Aber manchmal ist es doch auch so, dass man ja Dinge einfach tun muss, weil man vielleicht ansonsten später bereut hätte, wenn man es nicht versucht hat. Und ich glaube, wenn man mit so einem Feuer dran ist, wie ihr das gerade schildert, so einer Zeit raus, die einfach, wo man in so einem, ja, einfach in so einem mitreißenden Modus auch für sich selber ist, dann können bestimmte Sachen einfach nur gut gehen. Ich würde ganz gern einfach so ein Stück weitergehen jetzt. Konstanze, als du dann irgendwie 23 warst, bist du ja dann in Graz an der Schauspielschule genommen worden. Mhm. Und das hieße erstmal auch hier weg. Mhm. Und soweit ich weiß, Jörg, hast du sie ja damals dahin gefahren auch. Wie war denn das, als du zurückgefahren bist? Was ging dir denn da durch den Kopf? Diese räumliche Trennung dann, nach all dem, was man so gemeinsam gemacht hat?
Man glaubt es gar nicht. Ich komme ja immer so furztrocken rüber, dass ich unglaublich sentimental bin. Und könnt ihr mir vorstellen, ich liebe zum Beispiel das französische Kino. Die können ja über die Liebe wunderbare Filme machen, die berühren. Man kann trotzdem lachen, so wie das Leben auch ist. Ich habe sie ja damals zu ihrer Tante gefahren, oder Großtante, in Graz. Und sie stand dann mit ihrem Gepäck, und das Gepäck war schon drin, aber sie stand vor dem Haus und ich bin dann weggefahren und habe sie im Rückspiegel gesehen. Und dann kennst du die Situation, klassisch, ich habe ja die Filmemacherei, bis heute kann ich die nicht verleugnen. Sie wird immer kleiner im Rückspiegel und das hat mich sehr berührt, dieser Moment, weil ich wusste, jetzt wird ein Kapitel zugeschlagen, es wird ein neues aufgeschlagen. Also für mich war das klar, sie muss das machen. Das war immer ihr Weg, ihr Wille, diese Schauspielschule. Mir war aber auch in dem Moment klar, und das habe ich auch sehr schnell geäußert, die Beziehung kann so nicht weitergehen. Da sind wir beide nicht dafür geschaffen, für eine Fernbeziehung in so einem Genre wie Theater. Man trifft immer wieder neue Leute, man macht Theater, da geht man hundertprozentig auf. Also mir war in dem Moment klar, dass wir uns trennen. Und das haben wir dann ja auch.
Das hat lang gedauert.
Es hat lang gedauert, aber für mich war dieser Bruch da war vollkommen klar. Also ich bin dann sentimental und dann auch brutal in der Einschätzung. Und das ist mein Leben. Ich bereue nichts. Ich würde viele Sachen heute anders machen, aber wichtig ist, dass man Dinge macht und dass man Dinge auch abschließt. Das ist, ich habe da nie ein Problem, wenn ich Sachen abschließe.
Mhm. Es war ja dann, schon auch so, Konstanze, du bist ja dann ans Burgtheater nach Wien. Da war ja dann irgendwie auch schon die Trennung so ganz in der Zeit auch vielleicht eher ausgesprochen als jetzt noch so schleichend, so in dieser Phase, dass man irgendwann gesagt, dass die Zeit in Wien auch eine sehr durchgeknallte und sehr schöne Zeit für dich gewesen ist. Magst du uns da mal so ein bisschen einen Einblick geben, was die Zeit da so besonders gemacht hat oder auch die Personen?
Naja, ich habe ja die Ausbildung in Graz, hat ja bei mir nur ein Jahr gedauert, weil ich war schon relativ alt, als ich an die Schauspielschule bin, und hatte dann das Glück, dass ich mit Einer Schläf damals ans Burgtheater bin. Und Einer Schläf ist mit Sicherheit bis heute einer der unkonventionellsten, verrücktesten, großartigsten Regisseure, die es gab. Und diese ganze Inszenierung war ein absoluter Wahnsinn. Also das war Jelinek und 5 Stunden Dauer. Und das war eine Arbeit. Er war kein klassischer Regisseur, er war... der hat das gelebt. Und da waren natürlich, es ging viel um Nationalsozialismus, es ging viel um Führerstrukturen und so weiter und so fort. Also das hatte in uns Schauspielern damals unheimlich viel, im gesamten Ensemble, die ja fast 100 Leute waren, unheimlich viel ausgelöst. Hab tolle Menschen kennengelernt in der Zeit, hab auch tatsächlich auch eine private Beziehung zu Schläf damals aufgebaut. Und nebendran war ich, also Vormittagsproben, Abendsproben, war ich in Wien unterwegs. Und Wien war für mich eine berauschende Stadt. Also ich habe unheimlich viele Leute kennengelernt, viel Partys gefeiert, war irrsinnig viel unterwegs. Und wir haben uns ziemlich am Anfang, als ich nach Wien bin, hast du mich hingefahren, da haben wir uns dann definitiv getrennt.
Ja, ich überlege gerade, wie es genau war. Ich komme da gar nicht mehr so dahinter. Denn beim Sportstück, das habe ich ja gesehen, da waren wir ja wieder irgendwie zusammen. Also es ging bei uns ja nie so geradlinig. Manchmal wussten wir ja selber nicht, wie eigentlich die Beziehung gerade definiert wird. Ja. Sind wir jetzt zusammen, sind wir nicht zusammen? Und ich weiß noch, ich saß ganz vorne, hast du mir einen Platz reserviert, und dieses Burgtheater ist eine der größten Bühnen überhaupt im deutschsprachigen Raum. Und dieser wahnsinnige Schläf, den ich dann ja auch kennengelernt habe, in einem legendären Abend.
Martini-Gansel-Essen,
ja. Der hat ja die ganze Bühne leergeräumt, und da hat man erstmal gesehen, wie tief die Bühne ist. Das hatte man ja vorher nie gesehen, weil da waren irgendwie Bühnenbilder. Der hat alles leergeräumt und dann auf dieser wahnsinnigen Bühne agiert, und ich saß da ganz vorne, und dieser Monolog
Elisabeth Rath
mit der Blume in der Hand, die einen Wahnsinnsmonolog alleine auf einer riesigen Bühne macht und steht da fast starr und hält diesen Monolog. Das hat mich geflasht, das war Wahnsinn. Es war nicht meine Welt, aber ich fand es unglaublich faszinierend, ja, mit welcher Konsequenz jemand Theater machen kann.
Ja.
Ja, und dann kam es Martine Gansel. Ja.
Da haben wir dann gesungen und schöner deutscher Westerwald war, glaube ich, nicht dabei. Aber es war halt, ja, das ganze Stück war so aufgebaut. Und Schläf ist von Anfang bis Ende der Proben als Führer aufgetreten. Mhm. Also die Jungs hatten kahlgeschorene Köpfe, Schläf war ein Maler auf der Bühne, und dann saßen wir da eben bei diesem Essen, und dann wurde da gesungen und alles Mögliche. Du hast dich da, glaube ich, nicht besonders wohl gefühlt.
Nein, weil alle Führungsstrukturen oder hierarchische Strukturen mir immer zuwider waren, und gerade Thema Nationalsozialismus, mit dem habe ich mich mein Leben lang beschäftigt. Das hat natürlich immer ein bisschen auch mit der Familie zu tun, ganz klar. Und mich hat das dann abgeschreckt. Also die spielen ein Stück, wo unglaublich genial Führerstrukturen, nationalsozialistische Strukturen, faschistische Strukturen dargestellt werden. Und dann sind die zusammen privat.
Und sind auch so.
Und sind auch so. Und da bin ich richtig, boah.
Das gruselt einen.
Ja, aber das war seine Strategie von Anfang an. Und er war ja schwerer Stotterer. Und durch einen Unfall, auf der Bühne hat er gar nicht gestottert, aber er sagte dann zu mir, weil ich hatte dann mit ihm mal eine Auseinandersetzung, da war ich krank und saß außerhalb und sah das und dachte, oh Gott, mir wird schlecht, ja. Mhm. Und dann sagt er zu mir, Frau Baruschke, glauben Sie, mir macht das Spaß? Es war seine Strategie und ich glaube, deswegen sind auch so viele Sachen entstanden. Er hat ja unheimlich viel zugelassen, auch in der Entwicklung mit den Schauspielern. Es war seine Strategie, dass das auch gelebt wird in diesem Zeitraum. Und ich fand es total interessant, weil viele Schauspieler waren nicht in der Lage, das zu reflektieren, sondern sagten, er ist so und drängt uns in etwas rein, im Rückblick dann, was wir eigentlich nicht wollten. Mhm. Anstatt zu reflektieren und zu sagen, ja, das ist das Spiel. Ich lasse mich auf dieses Spiel um der Sache willen ein, bin aber persönlich jemand anders. Und das war für viele Schauspieler tatsächlich ein Problem, dass sie nicht erkannt haben, was er tut. Und nur deswegen war dieses Ding so genial, weil das hatte eine unglaubliche Kraft, weil die Leute mitgezogen, also wirklich auch mit vielen Konsequenzen, mit Verletzungen und allem drum und dran, was dazugehörte. Das war eine irrsinnige Konsequenz seinerseits.
Das klingt richtig, richtig spannend. Also so für insgesamt, also ja. Nicht nur im Arbeiten, sondern auch was so in der persönlichen Entwicklung und Auseinandersetzung da passiert ist mit den Einzelnen. In der gleichen Zeit ungefähr fallen ja aber dir, Jörg, so ein paar grandiose Inszenierungen auf, also mir zumindest. Also da kann ich mich gut erinnern an die Zeit, in der Huraks Dax entstanden ist, an Peer Gynt kann ich mich gut erinnern. Welches waren denn so für dich in der Rückschau, also für dich persönlich und in dem Wirken hier in der Gegend, die prägendsten oder die Highlights?
Du hast Peer Gynt erwähnt und das ist für mich ein absolutes Highlight. Da sind wir auch wieder zusammengekommen. Mhm. Da waren wir auseinander. Du warst ja damals in Wien und sie hatte die Solveig gespielt und ich den Peer Gynt. Also wir sind immer wieder irgendwie zusammengekommen und jedes Mal hat es geknistert. Jedes Mal hat es geknistert. Das war eine wahnsinnige Inszenierung am Stor von wieder bei Gary Mirbeth. Und ich treffe heute noch Menschen, die damals mitgespielt haben. Es war ein großes Ensemble und wir erinnern uns an jede Probe, an jede Geschichte zurück. Es war Open Air bei unglaublich schlechtem Wetter. Es war sehr, sehr kalt. Einmal ist der Strom ausgefallen und in dieser Wüstenszene, meine Partnerin, die war ja fast nackt, sie hatte bis zu so Bauchtänzer-Klamötchen an und ich nur in so einem Westteil. Und wir mussten eine halbe Stunde mussten wir auf unserem Platz verharren und es war so an die 0 Grad. Also ich weiß von einem anderen Theater, die zu der Zeit dann Glühwein verkauft haben. Es war ein gigantischer Erfolg. Also Peer Gynt war absolutes Highlight. Aber es gibt viele, viele Dinge, die ich nicht missen will. Ich muss allerdings immer wieder selber nachschauen, was ich alles gemacht habe. Das hat mit dem nichts zu tun, dass ich sage, ich habe so viel gemacht, sondern...
Hast du aber.
Ich habe wirklich viel gemacht. Ja, es sind tatsächlich um die 250 Inszenierungen. Das ist richtig viel. Nur ich bin immer einer, der immer an das nächste Projekt denkt. Ich schaue immer heute Morgen und was kommt jetzt als nächstes? Es muss immer weitergehen. Ja, und ich glaube, du hast die Liste vor dir. Ich weiß gar nicht, was. Volkstags war toll im Rosenheimer Freibad, ja, auch eine wahnsinnige, tolle Geschichte mit super Leuten im Ensemble drumherum. Da haben wir sogar ein Hörspiel draus gemacht, als Kassette, damals noch mit klassischer Kassette. Ja, tolle Geschichte.
Mit so all diesen ganzen Erfolgen, die ihr so auch gefeiert habt, welche Rolle spielt denn eigentlich das Scheitern in eurem Leben? Gibt es sowas eigentlich?
Ja, unbedingt. Das gehört auch dazu. Ich denke, das gehört in jeder Beziehung im Leben dazu. Ob das jetzt Job ist oder was auch immer, weil an diesem Scheitern lernst du natürlich. Und ich habe, also jenseits von den Erfolgen waren schon einfach auch Sachen dabei, wo ich gewissen Dingen nicht gerecht werden konnte. Und ich habe ja auch eine Phase gehabt, wo ich hatte ja am Ende, bevor ich wieder nach Rosenheim zurückgekommen bin, einen großen Burnout. Das gehört dazu und das ist, ich denke, das Scheitern hat Platz in jedem Leben und ist in meinen Augen auch wichtig für die persönliche Weiterentwicklung und macht den Menschen aus dir, der du letztendlich dann bist. Also man wächst daran, ja.
Das Scheitern gehört dazu. Es gibt noch etwas, was Theater auszeichnet. Theater ist eine verkürzte Form von Leben. Man trifft sich, man bringt etwas auf die Welt, ein Stück, das wird gespielt. Man weiß aber, das Stück stirbt auch mit der letzten Vorstellung. Und es ist keine Konserve da, nicht? Das ist nicht ein Film, den ich da nach 50 Jahren noch anschauen kann. Ich kann eine Aufzeichnung machen, die wird niemals dieses Theatererlebnis widerspiegeln. Damit ist dann auch Schluss. Das heißt, das Sterben gehört zum Theater dazu. Das Scheitern, jeder, der Theater macht und der lange Theater macht, hat gescheiterte Stücke, gescheiterte Rollen, weiß ich, vielleicht weiß er es nicht sofort. Aber das Scheitern gehört absolut dazu. Das ist auch die Faszination von Theater. Du weißt nicht, ob es funktioniert. Du bildest das ein, du probst hin und dann sagen einige, nee, das war jetzt aber nichts, das hat mich jetzt überhaupt nicht irgendwie berührt und du hast gedacht, du machst hier das Stück. Also, das ist faszinierend am Theater. Ja.
Das bleibt ja spannend bis zum Schluss, oder? Also ja. Das ist ja eine lange Probenphase, viel, gerade wenn man selber schreibt, so wie du, ist ja auch nochmal ein Element mehr, ja, ja. Wo man sich selbst einbringt und auch ja, sich und seine Person auch verletzbar macht, ein Stück weit.
Ja, du weißt nicht, ob es funktioniert, wenn du einen Klassiker nimmst. Wir machen ja nicht nur Unterhaltungstheater, die meisten Leute meinen, wir machen nur Unterhaltungstheater. Wir machen sehr viel Unterhaltungstheater. Ich finde auch, das Publikum zu unterhalten, ist eine ganz große Herausforderung und eine tolle Aufgabe, auch eine schwierige. Aber wir machen ja auch Klassiker. Wir haben ja vor nicht allzu langer Zeit Maria Stuart in Rosenheim in einer eigenen Fassung, aber Original Schiller. Aber die Konstruktion haben wir da selber erarbeitet. Da weißt du aber, das Stück funktioniert. Nicht, weil das schon seit 200 Jahren funktioniert. Das schreibst du selber. Jetzt geht es erstmal los. Funktioniert dieses Stück überhaupt? Ist das, was du da drin siehst, weil du gesagt hast, oh, das ist ein tolles Thema, sehen das die anderen auch so? Und dann kommt aber noch die Proberei dazu, also die Ausführung. Es ist dann doppelt spannend.
Du bist ja dann, Constanze, von Wien aus nach Berlin und dann weiter nach Singen und hast da Engagements an verschiedenen Theatern gehabt. Und dann bist du 2006 wieder zurück nach Rosenheim gekommen. Du hast vorher gerade gesagt, ja, du hattest einen Burnout dann auch. Ja. War das so auch der, ja, der Cut zu sagen, dieses ausschließliche Schauspielerdasein ist vielleicht doch nicht der das mein Leben bestimmen soll in Zukunft? Oder was ist da passiert in der Zeit mit dir?
Also ich habe in den 7 Jahren, in denen ich in Singen am Theater war, alles rauf und runter gespielt. Und du hast halt 10 Monate durchgearbeitet, 6 Tage die Woche. Sonntag hast du dann deine Knochen eingesammelt und im Sommer hattest du 2 Monate frei. Und das war auch in Ordnung. Also ich habe da eine wahnsinnige schauspielerische Entwicklung gemacht, auch gesangstechnisch irrsinnig viel gelernt. Aber es war dann einfach ein Punkt, ich hatte da so gut wie kein Privatleben und du kommst nicht weg und bist an dem Ort und irgendwann, ich war damals dann 37, da war dann der Punkt, wo ich sagte, so jetzt geht's nicht mehr. Und der Burnout hat sich zum Schluss so geäußert, dass ich auf der Bühne stand und regelmäßig das Gefühl hatte, ich falle jetzt gleich in Ohnmacht. Also mir wurde schwarz, ich kriegte keine Luft mehr und es war immer, hoffentlich komme ich gleich wieder hier runter. Und ich habe dann aufgehört und bin zurück nach Rosenheim und habe dann mir einen Job gesucht. Das ging auch relativ schnell. Und bin aber dann zum Toni Müller und habe gesagt, so Toni, jetzt ich muss auf die Bühne, weil wenn ich jetzt nicht wieder die Bühne betrete, werde ich in meinem Leben nie wieder eine Bühne betreten, weil die Angst so groß ist. Ich hatte unheimliche Angst, wieder auf die Bühne zu gehen. Und das haben wir dann gemacht und das hat auch super funktioniert. Das war damals eine schöne Geschichte, die Nächte der Kabiria.
Ja, habe ich ja gesehen, war toll. Weil eine unglaublich... Man hat bei dir auch gemerkt, diese Weiterentwicklung, das hat mich fasziniert. Das war, und dann später dann die Fleißer, oder?
Genau, die Marie-Louise Fleißer dann danach, genau. Und da habe ich für mich einfach auch beschlossen, und das war auch der richtige Zeitpunkt. Also es gibt ich weiß es nicht, ob es Zufälle im Leben gibt, aber in meiner Familie kamen dann auch Entwicklungen, wo man mich gebraucht hat. Mhm. Und da war es gut, dass ich wieder da war zu der Zeit. Und wir sind uns wieder begegnet.
Ihr seid euch dann ja auch wieder begegnet, weil zwischenzeitlich war ja bei dir auch einiges passiert, auch im Privaten.
Ja, also das will ich jetzt nicht zu klein machen. Es ist eine ganz wichtige Sache. Ich habe ja auch übers Theater eine junge Dame kennengelernt im Theater Markt. Und wir sind dann eine Beziehung eingegangen und unser erster Sohn kam auf die Welt. Also eine ganz tolle Erfahrung. Wir sind ja nach Wasserburg damals gezogen, da wurde das neue Bel Aqua gebaut und Geri Mirbeet wollte mich als Hausregisseur haben. Mit der ganzen Geschichte, als er gekündigt hatte, und da war schon der zweite Sohn im Entstehen. Die beiden Söhne sind sehr dicht hintereinander gekommen, also biologisch dichter geht es gar nicht mehr. Und dann haben wir ja beschlossen, in Wasserburg zu bleiben und da ein eigenes Theater aufzubauen. Und die Veronika hat er unglaublich mitgearbeitet und war auch eine tolle Zeit, auch eine spannende Zeit damals mit dem Narrenschiff. Wir waren ja, da waren wir ein bisschen stolz drauf, das Theater in der Region, das die meisten Inszenierungen hat, obwohl wir nicht gefördert wurden, weil wir dann auch ein eigenes kleines Theater hatten, den Narrenkeller. Ja, war eine spannende, wichtige Zeit. Die Ehe ist allerdings in die Brüche gegangen. Und wir haben ja beschlossen, dass wir die Kinder gemeinsam, in der gemeinsamen Verantwortung aufziehen. Wir wohnen heute noch beide in Wasserburg, nicht weit auseinander. Und haben dann beschlossen, dass die Kinder die eine Hälfte der Woche bei der Mutter sind, die andere Hälfte bei mir. Und über diese zwei Söhne, auf die wir sehr, sehr stolz sind, die auch heute ein super Verhältnis zur Konstanze haben, haben wir wieder zueinander gefunden. Also es war keine schöne Zeit, also Scheidung und Auseinandergehen. Und es ging von mir aus, ich war immer der aktive Böse, auch ganz bewusst. Ja, es ist so, einer zieht halt den Schlussstrich. Und das war keine lustige Zeit. Nur wir haben es geschafft, ein Verhältnis zueinander zu haben über die Kinder. Und da bin ich sehr glücklich darüber. Das finde ich auch wichtig. Also das war kein kleines Intermezzo. Allerdings, nach der Trennung von Veronika, und ich bin wahrscheinlich jemand, der nicht lange alleine bleiben kann. Es ist auch, ich bin zwar gerne alleine, muss ich sagen.
Aber aufgehoben.
Oh, das hast du schon gesagt, aufgehoben. Das ist toll. Ja, dann haben wir uns, wir hatten ja nie den Kontakt verloren. Ich kann mich oft erinnern, auch wenn es da mal schlecht gegangen ist aus Berlin, dass du mich angerufen hast. Dann hatten wir ja so ein freundschaftliches Verhältnis, wo wir aber wissen, unten, wenn wir jetzt die Büchse der Pandora aufmachen, dann passiert da was. Das haben wir zugelassen, nicht? Also wir hatten nie den Kontakt.
Ja, doch, wir hatten dann Singen. Schon einige Jahre. Ja. Also als ich in Singen war, hatten wir gar keinen
da
Kontakt
hatten wir keine mehr,
die
mehr.
Sieben Jahre.
Ja, das stimmt.
Gut, da war es auch klar, dass wir vollkommen zu dem Zeitpunkt vollkommen unterschiedliche Lebenswege gehen.
Ja,
also du mit Familie, Veronika und Felix und Benedikt und ich eben diesen Weg der Schauspielerei. Da war eine lange Trennung dann in der Zeit, ja.
Ja, aber wir haben uns wieder getroffen.
Ja.
Ja, auch eine nette Sache. Wir hatten ja schon wieder eine Beziehung, kann man schon sagen, so.
Nicht wirklich.
So eine Beziehung, ja.
Ein geschlampertes Verhältnis.
Spiegelei-Verhältnis.
So klassisch, ich habe immer gesagt, wir haben eine Amour-Fou.
Ja.
Also wir haben auch, das ist immer, also so geradlinig haben wir viele Jahre nicht, ne? Also ich erinnere mich an, ach Gott, Anekdoten ohne Ende. Nee, aber jetzt erzähl ruhig.
Ja, also, da können wir wirklich mehrere Podcasts füllen. Auf jeden Fall saßen wir an deinem kleinen Küchentisch in deiner kleinen Wohnung in Rosenheim, haben gefrühstückt und dann legt sie so ihr Besteck weg und guckt mich mit ihren tollen Augen tief an und sagt, so Herwig, wie schaut's jetzt aus? Das war ich von ihr nicht gewohnt, weil sie ganz genau weiß, was sie will, aber das manchmal gar nicht so äußert. Da hat sie ganz klar gesagt, Herwig, wie schaut's jetzt aus? So nach dem Motto, wird es jetzt aus dem geschlamperten Verhältnis was Gescheites wieder? Und da musste ich ja Butter bei die Fische geben. Ja. Und ich glaube, das war dann wieder der Start, der bis heute ja anhält.
Ja. Und den ihr ja, also tatsächlich 2018 habt ihr dann ja geheiratet.
Da waren wir aber schon wieder lang zusammen.
Da wart ihr, ja, aber das, also, wobei das ja, also für Menschen wie mich jetzt, die euch ja seit Jahren so von außen kennen, war das ja Wahnsinn. Also jetzt heiraten die. Also weil ja dieses nicht immer ganz eindeutig definierte Verhältnis zwischen euch beiden, ja Menschen, die euch kennen, schon auch mitgekriegt haben. Gell? Ja. Und das war halt so, also ich habe mich damals so gefreut, als ich das gehört habe, wirklich. Also so aus tiefstem, innersten Herzen. Und dann habe ich gedacht so, Dascha, her, jetzt heiraten die. Was war denn so der ausschlaggebende Punkt auch noch für euch zu sagen, jetzt, den Schritt, den machen wir jetzt?
Das musst du aber du erzählen, weil es war ein klassischer Heiratsantrag, wenn ich mich so...
Ja, aber was war denn der entscheidende Punkt eigentlich, wo man gesagt hat, ich glaube, das war die Frage, oder? Wo so klar war, jetzt wollen wir das. Was war denn da der entscheidende Punkt?
Wir haben das nie ausgesprochen.
Nee.
Wir haben darüber gesprochen, bis ich dann eben in unserem Wellnessurlaub diesen Heiratsantrag gemacht habe. Das musst auch du erzählen. Und dann war es ja klar, da haben wir uns beide gefreut. Aber diesen Heiratsantrag, das musst du jetzt.
Ja, du bist nachmittags irgendwie, ja, du musst das Auto nochmal umparken. Und wir waren 3 Tage beim Wellnessen, was wir so ab und zu mal einfach mal machen, dass wir uns einfach abschalten. Ne? Und ja, ich bin dann hoch ins Hotelzimmer und bin dann an die Bar, wollte mir ein Bier rausholen. Dann denke ich, und wir wollten am nächsten Tag zurückfahren. Denke ich, war super, der hat ja schon eingekauft für morgen Käse und dann eine Flasche Sekt war drin, glaube ich. Also lauter so tolles kleines Zeug. Und so, wow. Ja, und ich habe mein Bier getrunken, habe mir weiter nichts gedacht. Wir gehen zum Abendessen. Dann sitzt er da. Ja, heute ist ein denkwürdiger Tag. Und dann sage ich, was los? Ja, weißt du das nicht? Sag ich, nee. Ja, das musst du doch wissen. Also auf jeden Fall hat er mich auf die Folter gespannt. Dann sind wir an die Bar, haben unser Schnäpschen getrunken. Er hat sich schon verzogen. Sagt, ich bin gleich wieder da. Und hat dann hergerichtet. Und dann hat er also wirklich mir einen unglaublich schönen Heiratsantrag gemacht. Er hat eine Schnitzeljagd im Hotelzimmer aufgebaut mit Briefchen und Stationen und also mit Sprüchlein und also unfassbar. Das war ein unglaublich schöner Heiratsantrag. Vergiss ich nicht.
Ja, wir hatten auch eine unglaublich schöne Hochzeit. Die war so schön, dass es fast schon kitschig war.
Ja.
Also das, alle Leute, die dabei waren, das war ja eine freie Hochzeit. Es ging los mit der Trauung durch einen guten Bekannten, der zweite Bürgermeister von Wasserburg ist, Werner Gartner, im alten Rathaussaal, nicht der historische Rathaussaal, den man von den Veranstaltungen kennt. Da gibt es noch einen richtig alten, da kommt man so gar nicht rein. Da war die Trauung. Mhm. Und dann diese freie Zeremonie durch deinen Bekannten am Staudamer See.
Wahnsinn.
Ja, Altar.
Also echt kitschig.
Aber auch mit zum Heiratsantrag oder so kann man gar nicht mal Nein sagen.
Nein.
Geht nicht. Ja. Das war so kalkuliert,
ja,
oder?
Ich wusste ja schon beim Essen. Ich dachte mir, da kommt was.
Ja, und es ist dann so witzig, ich habe ja nicht gerechnet, dass sie Nein sagt. Also wir waren ja, wir hatten ja eine feste Beziehung, wir haben ja zusammen gewohnt in Wasserburg. Das tun wir ja heute noch. Aber trotzdem ist es spannend, weil das ist ja eine Entscheidung von ihr. Also du bist aufgeregt bis zum geht nicht mehr. Du bist nervös bis zum geht nicht mehr, obwohl du eigentlich damit rechnest, dass er ja sagt.
Ja. Hat sich dadurch noch mal was verändert zwischen euch?
Also für mich schon, ja. Das ist schon noch mal was anderes als ein geschlampertes Verhältnis. Es ist echt so... man gehört zusammen. Es ist ganz komisch. Ich habe vorher immer gesagt, ach, ich muss nicht heiraten. Aber man fühlt sich noch mal anders zugehörig und tatsächlich auch noch mal anders verantwortlich. Und für mich hat es die Bindung einfach nochmal von meinem Gefühl her gefestigt.
Für mich war es ja die zweite Ehe. Und weil wir vorher über Scheitern gesprochen haben, die erste ist ja gescheitert. Mit tollen Resultaten, zwei Söhne. Aber natürlich muss man so sagen, Scheitern ist ja Scheitern, das kann man nicht schönreden. Und jetzt beim zweiten Mal, also ich wollte jetzt nicht, Schauspieler stehen ja immer so im Ruch, keine Probleme zu haben, fünfmal zu heiraten, nicht? Ich habe gerade gestern wieder gehört, Stan Laurel zum Beispiel, dieser Komiker, dass der fünfmal verheiratet war und sein ganzes Vermögen, der war ein sehr reicher Schauspieler, dadurch immer schön minimiert hat, was bei mir jetzt nicht passieren könnte, weil ich kein Vermögen habe. Also da denkst du dir schon, aber jetzt es ist ja was Festes und soll ja auch fest bleiben. Du heiratest ja nicht im Glauben, dass das bald wieder auseinandergeht. Aber ich hatte das Bewusstsein, ich habe schon mal eine Ehe versemmelt, nicht? Und dadurch ist es schon nochmal was anderes. Aber wir denken ja pausenlos immer an diese unglaubliche Hochzeit zurück. Heute noch die Freunde, die dabei waren, wie viel waren wir denn? Das war ja
50.
50 sowas. Also wir haben das versucht zu minimieren auf wirklich Leute, die uns zur damaligen Zeit für uns auch wichtig waren. Und jeder denkt an diese Nacht zurück im Staudamm, dann zum Schluss im Saal, wo wir dann alle abgetanzt haben. Ich war patschnass geschwitzt, wir waren nur noch auf der Tanzfläche und dann meine Mutter war dann plötzlich nicht mehr gestanden und hat auch zur Rockmusik getanzt. Meine Mutter, die jetzt 82 ist, also damals 80. Unglaublich. Also, und wenn wir das nicht schaffen, dass wir das dann positiv gestalten, ja, dann gehört es uns aber auch nicht anders.
Ja, sehe ich auch so.
Ihr habt ja die letzten Jahre wahnsinnig viel auch zusammengearbeitet. Und was ja sehr auffällig war jetzt an eurem Schaffen, war auch dieses letzte Jahr während der Pandemie. Also wie präsent ihr da geworden seid, auch trotz dieser ganzen Widrigkeiten. Ihr habt, glaube ich, um die 90 Mal Aufführungen gespielt an unterschiedlichen Orten, seid durch die Gemeinden im Landkreis, jetzt nicht despektierlich getingelt, würde ich jetzt fast sagen. Und es hat auch so ein Stück weit irgendwie auch, weil du es vorher schon mal hattest, Jörg, so von Straßentheater gehabt, gell?
Ja.
Auch so. Was war denn das Interessante für euch an diesem letzten Jahr, auch das in der Form zu tun, und wie viel Gaukelei steckt denn da auch drin?
Ja, also das Erste ist ein anderes Thema. Wir haben uns ja entschieden, gemeinsam dieses Theater Herwig, wie es jetzt heißt, zu machen. Die Konstanze ist ja 50% davon. Das sieht man jetzt natürlich, weil sie wieder viel auf der Bühne ist. Aber die ganzen logistischen Sachen, Organisationen, Strukturen, die dahinter sind, die Leute sehen immer, wenn wir auf die Bühne gehen, aber die ganze Arbeit davor. Also das war ja, ist ja eine große Arbeit, die dahinter steckt. Und für uns war es sofort klar, in dem ersten Lockdown, den ja keiner abschätzen konnte. Also es gibt ja heute Leute, die reden ja alle so unglaublich gescheit daher. Damals konnte keiner abschätzen, wohin die Reise geht. Wir können es heute noch nicht abschätzen. Ja. Also für mich war auch klar, dass es langfristig wird. Das war mir schon klar. Und deswegen haben wir sofort reagiert, weil wenn ich diesen Beruf ergreife, gehört auch dazu, dass ich unter widrigen Umständen etwas mache. Ich glaube, es ist absolut kontraproduktiv, wenn man die Hände dann in den Schoß legt und nicht kreativ ist. Wir haben ja sofort Konzepte entwickelt. Wir hatten ja am Anfang dann dieses Konzept mit Freiluft. Da sind wir richtig rumgetingelt, allerdings absolut positiv. Wir haben so viele tolle Leute kennengelernt. Wir waren in verschiedenen Gemeinden, haben dort tolle Leute kennengelernt. Da ist auch eine Verbindung. Erst gestern hat mich wieder ein Bürgermeister angeschrieben, der unbedingt will, dass wir dieses Jahr dort wieder spielen. Das ist Bad Endorf, darf man sagen. Da wurden wir so herzlich auch aufgenommen, weil es war überall das Gleiche. Es findet nichts statt. Es findet nichts statt. Und wir haben mit unserem einfachen Straßentheater schnell aufgebaut, Stühle dabei, Stühle aufgebaut im Mindestabstand, einfachste Technik, Kindertheater. Wir hatten verschiedene Sachen am Angebot, haben wir gespielt. Und dann kam ja dieses Obstgartentheater. Das war ja dann der Joker. Auch wieder durch eine Beeinflussung von außen, weil jemand gesagt hat, ich habe so einen tollen Obstgarten. Das war übrigens hier in Raubling. Das, das war bei Markus. Ja. Der, mitten in der Nacht schickt er mir so Bilder aus dem Obstgarten. Wäre doch was für dein Konzept, dass wir hier im Obstgarten spielen. Sage ich, ja, nimm mal den Obstgarten bei Tag auf. Ich kann nichts erkennen, es ist dunkel. Und dann bin ich hingefahren, sage ich, Mensch, hast du einen traumhaften Obstgarten? Das sieht man von vorn gar nicht. Und sofort bist du so Obstgarten. Ich bin in der bäuerlichen Struktur aufgewachsen und ich liebe ja die bäuerliche Struktur und die Natur. Und weil die so unglaublich Kraft gibt. Das sage ich, du, dein Obstgarten, da können wir das, was wir jetzt machen, ist das noch zu groß. Wir müssen noch einfacher werden. Obstgartentheater, das heißt, wir bauen nicht mal mehr eine Bühne auf. Wir spielen vor dem Obstbaum. Die Zuschauer sitzen auch in dem Garten um uns herum. Alles super, im Mindestabstand gibt es überhaupt nichts. Ja. Und dann haben wir das neue Stück gemacht. Da habe ich ein neues Stück geschrieben, dieses Obstgartentheater. Und das war für uns selber, oder? Sag was dazu, war doch... Toll.
Ja, das war der Renner. Du hast es mal gesagt, aus einer Notlösung ist ja ein super schönes Projekt, Produkt kann man schon fast sagen, entstanden. Und das war einfach für uns eine unheimlich tolle Erfahrung in diesen Gärten, Obstgärten, bei den Menschen, die man muss sich nichts vormachen. Viele gehen jetzt einfach nicht irgendwo auf öffentliche Veranstaltungen, weil eben Risiko im Hinterkopf und so weiter. Und dann kommst du dahin und hast einen Garten und dann laden die ihre engsten Freunde, Verwandte, Bekannte, Nachbarn ein. Ja, und dann, wir bauen alles so auf, dass die Abstände da sind und da ist eine Atmosphäre, das ist herzlich, das ist warm, das ist offen, das ist freundlich. Das Stück ist sommerlich leicht, ist eine super schöne moderne Komödie. Also das waren so tolle Erfahrungen. Wir waren überall herzlich willkommen und da sind auch richtig Sachen auch draus entstanden. Und also für mich momentan eine der besonderen, schönen Arten, Theater zu spielen.
Auch eine, die es lohnt, beizubehalten?
Unbedingt.
Wir machen das weiter. Auch wir werden es in Nach-Pandemie-Zeiten weitermachen. Ja. Jetzt dieses Jahr kommt es uns ja zugute, weil es ja wieder Pandemiezeit ist. Aber wir haben gesagt, das machen wir weiter. Zum Tingeln gehört auch, es gibt keinen festen Eintritt. Die Leute schmeißen was in den Hut.
Ja.
Du machst deine Arbeit, es kommt ein bisschen was rein, das ist klar, das ist nicht vergleichbar mit unserem Grund. Wir sind ja eigentlich inzwischen ein Tourneetheater. Wir hätten jetzt vor eineinhalb Wochen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg gespielt. Also es ist von der Einnahme her, da kann man es nicht vergleichen, aber es ist toll, die Stimmung ist toll. Wir haben was getan für unser Geld. Ja, und es sind richtige Freundschaften auch entstanden daraus, gell? Und das werden wir weitermachen, weil es uns selber so viel Spaß macht.
Ja. Jetzt ist ja im Moment eher ganz schwierig mit allem so. Also derzeit sogar noch witterungstechnisch einfach den ganzen Winter, jetzt die ganzen letzten Monate. Seid ihr ja dann nochmal, weil ihr seid ja oft in eurer Kreativität auch, scheint es mir nicht zu bremsen und in dem, was euch alles so einfällt, das ist so wunderbar, das auch zu beobachten. Weil ich mir schon auch vorstellen kann und das ja auch aus der Kunst- und Kulturszene weiß, wie zäh das im Moment ist. Ihr habt euch ja auch mit digitalen Formaten jetzt auch positioniert, hier mit regionalen Angeboten unterschiedlichster Art, also von den Valentinaten bis zu, du hast vorher gesagt, heute auch literarische Lesungen. Wenn man so ganz ehrlich ist, macht es da wirklich noch Freude und Spaß oder ist es eher so die Notwendigkeit, auch zu sagen, sowohl finanziell als auch emotional, seelisch nicht zu verhungern?
Es ist ein bisschen was von allem. Also wir haben natürlich, ich meine, man muss sich nichts vormachen. Da darf man auch ganz ehrlich sein. Es gibt begleitet durch diese ganze Pandemiephase natürlich auch, ich rede jetzt mal nur von mir, Phasen, wo ich denke, oh nee, also jetzt reicht's einfach mal. Ne? Finde es ganz schwierig. Man hat Ups, man hat Downs, das gehört dazu. Aber wir sind beide Menschen, die den Kopf nicht in den Sand stecken. Und jetzt diese Geschichte mit den Online-Formaten ist, finde ich, eine ganz wunderbare Sache für uns jetzt. Das hat verschiedene Aspekte. Das hat den Aspekt, dass man selber wieder in Aktion tritt. Das hat den Aspekt, dass man in Kontakt mit Publikum tritt. Also wir streamen ja nicht nur, sondern es ist so, dass wir vorher mit den Leuten reden und nachher mit den Leuten reden. Also es ist immer live und es ist immer Kontakt zum Publikum da. Und das tut uns gut und das tut auch den Leuten, die uns besuchen, gut. Also das und die Resonanzen auf unsere Sachen, die wir bisher jetzt gemacht haben, sind sehr gut. Und auch da war es erstmal so, eigentlich ähnlich wie Obstgartentheater, wo man sagte am Anfang Notlösung. Jetzt ist es eine Sache, wo man sagt, Gott sei Dank gibt's das. Wir sind froh, dass wir das machen. Wenn wir wieder live spielen dürfen, weiß ich nicht, ob wir das weiter produzieren werden. Aber es ist jetzt für uns eine super tolle Möglichkeit, präsent zu sein, da zu sein, was zu tun. Und macht auch Freude.
Absolut. Man darf ja nicht vergessen, 13. Oktober 2020 haben wir das letzte Mal mit Theater auf der Bühne was zu tun gehabt. Danach, die Vorstellungen sind bei uns schon ausgefallen, teilweise nicht wegen der Pandemie, sondern es wäre noch Obstgartentheater gewesen, aber da war das Wetter zu schlecht, teilweise schon wegen der Pandemie. Das sind jetzt 190 Tage, wo wir Theaterleute einen Lockdown haben. Also du musst dich dem dann stellen. Ich habe mich gegen das Streamen immer gewehrt. Ich habe gesagt, das mache ich nicht. Und jetzt mache ich es schon, aber wir haben versucht und versuchen auch noch, wir haben jetzt gerade ein neues Projekt, das ist gestern gestartet und bin ich auch kahlköpfig, dass wir sagen, wir machen jetzt Programme, die speziell für diese neue Digitaltechnik konzipiert werden. Also nicht einfach nur Theater spielen, eine Kamera aufstellen und wird das abgefilmt, so dieses Klassische, sondern dran an der Kamera. Und wir arbeiten gerade mit unseren Kollegen, den Lossins, die sehr eng mit uns zusammenarbeiten,
Kirsten und Steps,
ganz genau, eine Mischung aus Livestream schalten über Videokonferenzen. Das wird ganz, ganz verrückt. Wir testen da Sachen aus, die so tatsächlich auch noch nicht gemacht worden sind. Wird spannend. Und da kommen wir jetzt in zwei Wochen damit raus. Das ist ein Krimi-Dinner, kann man sagen. Die Leute können daheim essen, schauen sich das dann an. Die Schauspieler an verschiedenen Stellen werden dann dazugeschaltet. So klassische Krimis-Sache, ein bisschen ausgefuchst. Also wirklich ein schwerer Kriminalfilm, wo man so ein bisschen die grauen Zellen anschalten muss. Und dann können sie in der Pause, können sie dann in der Familie chatten, weil wir bieten das speziell für mehrere an. Und können dann überlegen, wer ist dann, wie man es halt vom Krimi-Dinner kennt. Und das wollen wir alles digital lösen. Wir experimentieren rum mit diesen externen Kameras. Da muss man ja völlig anders spielen, die auf Stativen sind. Und dann schwenkst du, hast plötzlich ein anderes Bühnenbild in der Wohnung, natürlich mit einem engen Ausschnitt. Wir sind gespannt, was draus wird. Du hast aber jetzt gefragt, bleibt da was? Ja, da wird was bleiben. Ich sage jetzt ein ganz blödes Beispiel. Wir machen ja auch Präsenzunterricht für Online-Konferenzen, die ja in der Berufswelt bleiben werden, die ganz andere Voraussetzungen bieten, aber auch andere Herausforderungen. Und dieses Präsenztraining werde ich verstärkt sogar anbieten. Wir machen gerade für eine Firma, die deutschlandweit agiert, bieten wir das an. Und es kommt noch was dazu für die älteren Herrschaften, für die Senioren, diese Valentinaten, die irgendwo in einem Altersheim hocken, die ja gar nicht mehr raus können, haben wir gemerkt, denn das wäre eine Möglichkeit. Ja. Jetzt brauchen wir natürlich jüngere Leute, die das machen.
Technisch einrichten.
Technisch. Ja. Wobei wir haben inzwischen auch viel. Meine Mutter, ich bin ganz stolz auf meine Mutter, die hat letztens mit ihrem Laptop es geschafft, mein Solo sich einzuklicken. Weil so schwierig ist es dann doch nicht. Da brauchen wir Leute vor Ort, die vielleicht über ein Smart TV, dann sehen die das auch groß. Ja, die kommen mit Sicherheit nicht mehr ins Theater, aber man muss dafür die auch live was anbieten. Und da, weil Waldhofen war auch gerade was aus, wie wir das dann machen.
Ja. Ich sehe schon, das wird nie langweilig mit euch. Ich freue mich schon so auf alles, was da noch kommen mag. Ich habe so zum Abschluss noch so eine kurze Schnellfragerunde vorbereitet, die so auch ein bisschen auf euch als Paar abzielt, weil so Fragen, die ich mich noch nie getraut habe zu fragen, stehe jetzt einfach mal. Wer von euch beiden kann eigentlich schlechter Nein sagen?
Ich.
Tatsächlich, stimmst du dem zu?
Ja.
Wer von euch zweien ist morgens schlechter gelaunt?
Ich.
Das ist nicht wahr. Ich bin ein Miesepeter von Gottes Gnade in der Früh. Wenn ich dann nicht meinen Kaffee habe und wenn ich durch die Straße gehe, dann sagen die, du schaust heute jetzt wieder, das ist auch eine Schutzmaske, weil ich will einfach nicht angesprochen werden. Nein. Also ich glaube, da können wir uns beide die Hand geben, oder?
Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich.
Wer von euch zweien ist ein betrunken Lustiger?
Du.
Ja, das hat mit dem zu tun, ich würde niemals in einer schlechten Stimmung Alkohol trinken. Das habe ich immer so gehalten in meinem Leben. Wenn es mir schlecht geht, also wirklich, ich habe auch schlechte Phasen, besaufe ich mich nicht aus einer schlechten Stimmung heraus. Also ich bin ein Lusttrinker.
Ja.
Ja.
Wer kann denn besser kochen?
Beide gut.
Ja.
Unterschiedliche Sachen gut.
Ist ja immer spannend, weil wir unterschiedlich kochen.
Ja.
Du mehr, aber jedes Mal lecker. Also deine Süßkartoffelsuppe vorgestern. Wahnsinn, Wahnsinn.
Jörg, was ist denn eine Sache, von der viele Leute begeistert sind, aber die du einfach nicht verstehen kannst?
Ja, das ist das Fernsehprogramm. Also ich bin da jedes Mal baff, dass Leute sich dann wirklich einen Mist anschauen. Und dieser Mist hat ja nach unten offenen Boden. Und weil ich ja Kabarett mache, gucke ich da manchmal auch rein. Natürlich brauche ich ja Stoff. Und denke mir, ich muss aufhören mit dem, was wir machen, weil das erreichen wir nie. Also auch wenn wir uns anstrengen und wirklich richtig schlecht sein wollen, das ist für mich unglaublich, ja.
Und Constanze, an dich noch eine letzte Frage. Wenn du die Möglichkeit hättest, entweder die Ozeane zu erforschen, in den Weltraum zu reisen oder 50 verschiedene Länder zu besuchen, wofür würdest du dich entscheiden und warum?
Ozeane erforschen. Weil Wasser für mich eine unglaubliche Faszination hat und ich aus welchem Grund auch immer, sobald ich am Wasser bin, das Gefühl habe, ich komme nach Hause. Es ist ein ganz urtiefes, wo auch immer herkommendes Gefühl, Wasser ist für mich Heimat.
Ihr Lieben, das war sehr schön.
Ja.
Das war sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank für dieses anregende Gespräch heute. Ich freue mich sehr auf alles, was da kommen wird. Für alle Leute da draußen, ein Blick auf eure Webseite www.theater-herweg.de lohnt immer, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Ihr seid auch sehr präsent in den sozialen Medien und überhaupt auch in der Presse. Aber wenn man ganz aktuell sein möchte, dann auf der Webseite nachgucken. Ich wünsche euch viel Erfolg. Ich freue mich auf neue Obstgarten-Theaterproduktionen. Ich freue mich auf diesen Sommer, wenn wir uns draußen mal wieder irgendwo sehen. Und wünsche euch noch alles, alles Gute.
Herzlichen Dank, Lola. Das war ein tolles Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Wir haben es sehr genossen.
Superschön. Danke dir.
Danke, Reini.
Präsentiert von Ihren Prechtl-Frischemärkten. In Raubling, Brandenburg, Bad Feilenbach und Bad Aibling.